Im November 1895 kam es zum Prozess gegen einen der bekanntesten innenpolitischen Gegner Kaiser Wilhelm II. Die Rede ist von Wilhelm Liebknecht. Als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei war Liebknecht bereits zuvor des Öfteren ins Visier der Behörden geraten. Dabei handelte es sich um kleinere Vergehen, wie zum Beispiel Beamtenbeleidigung. Im November 1895 wurde er jedoch nicht wegen Beamtenbeleidigung angeklagt, sondern wegen Majestätsbeleidigung. Liebknecht soll auf dem Breslauer Parteitag im Oktober 1895 in seiner Eröffnungsrede den Kaiser beleidigt haben. Es kam zum Prozess und auch zu einem Urteil. Liebknecht wurde zu 4 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. An dieser Stelle stellt sich nun folgende Frage: Wurde der Vorwurf der Majestätsbeleidigung genutzt, um die Sozialdemokraten im Kaiserreich mundtot zu machen? Diese Frage soll im Folgenden am Beispiel Wilhelm Liebknechts beantwortet werden. Majestätsbeleidigung war zur damaligen Zeit ein schweres Vergehen. Angeklagte, denen Majestätsbeleidigung vorgeworfen wurde, hatten sich oft kritisch über den Kaiser geäußert oder geschrieben. Die Beschuldigten hatten in ihren Äußerungen den Kaiser beschimpft, beschämt oder herabgesetzt. Diese Praktik lässt sich heute mit dem Begriff der Invektivität beschreiben. Bei dem Begriff Invektivität handelt es sich um einen Kunstbegriff, welcher sich vom Wort Invektive ableitet. Im Juli 2017 wurde der Sonderforschungsbereich 1285 Invektivität, Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung an der TU Dresden ins Leben gerufen. Dieser Bereich befasst sich umfangreich mit den Phänomenen der Herabwürdigung und der Schmähung sowie der Beschämung und Bloßstellung im politischen Alltag. All diese Phänomene werden vom SFB unter dem Begriff der Invektivität zusammengefasst. Invektivität beschreibt jene Seiten von Kommunikation, die dazu neigen, herabzusetzen, zu beschmähen oder auch auszugrenzen. Demgegenüber steht der Begriff der Invektive. Josephine Ott, Teil des Sonderforschungsbereichs 1285, definiert eine Invektive als die Verstrickung von Zuschreibung, Resonanz und Anschlusskommunikation. Hier lässt sich auch vom sogenannten Invektivitätsdreieck sprechen. Nachdem die theoretischen Grundlagen entsprechend erläutert wurden, soll im Folgenden das Leben Wilhelm Liebknechts genauer betrachtet werden. Wilhelm Liebknecht war ein deutscher Politiker und Publizist. Er war Mitglied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins ADAV von Ferdinand Lassalle und Gründungsmitglied der Sächsischen Volkspartei. Des Weiteren hatte er Kontakt zu Karl Marx und Friedrich Engels und war mit August Bebel befreundet. Neben seinen publizistischen Aktivitäten war er auch Abgeordneter der Sozialdemokratie, sowohl im Norddeutschen Reichstag als auch im Deutschen Reichstag. Als Politiker stand er immer im Dienste der Sozialdemokratischen Partei und trat für das Proletariat ein. Für ihn gab es keine Kompromisse. Seine Reden waren ununterbrochene Ausführungen gegen die kapitalistische Wirtschaftsweise, Protest gegen die Blut- und Eisenpolitik des Deutschen Reiches sowie rückhaltlose Kritik an Militarismus, Marinismus und der deutschen Kolonialpolitik. Stets ließ er einen Gesamtüberblick über die politische Lage Deutschlands in seine Reden einfließen. Zu Beginn seiner parlamentarischen Laufbahn fiel es Liebknecht jedoch nicht leicht, sich Gehör zu verschaffen. Mehrmals erhielt er Ordnungsrufe und musste sogar das Rednerpult verlassen. Sollte sich jetzt die Vermutung aufdrängen, dass Liebknecht etwas im Reichstag auszusetzen hatte, so täuscht dies. Im Gegenteil. Ihm lag viel daran, die Würde des Reichstags zu bewahren, vor allem gegenüber Bismarck. Des Weiteren trat er entschieden für die Abschaffung des Majestätsbeleidigungsparagraphen ein. Er selbst wäre 1894 fast wegen des Paragraphen angeklagt worden. Im Dezember 1894 wurde in einem festlichen Prunkakt die Schlusssteinlegung für ein neues Geschäftshaus des Reichstags gefeiert. Neben den Abgeordneten waren auch einige Mitglieder des Hofes anwesend. Die Sozialdemokraten pflegten bei solchen Veranstaltungen durch ihre Abwesenheit zu glänzen. Diesmal waren dennoch einige von ihnen anwesend, darunter auch Wilhelm Liebknecht. Demonstrativ blieben er und die anderen Sozialdemokraten während des bei solchen Veranstaltungen üblichen Kaiserhochs sitzen, obwohl erwartet wurde, dass man sich von seinem Platz erhebt, um den Kaiser zu ehren. Einige Tage später wurde eine strafrechtliche Verfolgung Liebknechts wegen Majestätsbeleidigung beantragt. Dieser wurde jedoch nicht stattgegeben, da man das bloße Sitzenbleiben noch nicht als Majestätsbeleidigung anerkannte. Das war aber nicht das erste Mal, dass Liebknecht mit der Justiz in Berührung kam. Er hatte bereits mehrere Strafen wegen öffentlicher Beleidigung von Beamten und wegen der Verbreitung staatsgefährlicher Lehren erhalten. Das größte Vergehen, dessen er schuldig gesprochen wurde, war Hochverrat. Im September 1870 veröffentlichte Liebknecht gemeinsam mit August Bebel einen Artikel in der Zeitung Volksstaat. Darin berichteten sie über das Vorgehen der sächsischen Regierung gegen die Sozialistische Partei. In der folgenden Zeit wurden Liebknecht und Bebel vor allem von der liberalen Presse des Landesverrats bezichtigt. Im Dezember 1870 wurden beide in Leipzig festgenommen. Der Prozess gegen Bebel und Liebknecht fand im März 1872 statt und ging als Leipziger Hochverratsprozess in die Geschichte ein. Beide wurden des Hochverrats schuldig gesprochen und wurden mit je 2 Jahren Festungshaft bestraft. Seine Strafe verbüßte Liebknecht vom Juni 1872 bis zum April 1874. In dieser Zeit widmete er sich trotz eines Schreibverbots dem Schreiben von Büchern und Aufsätzen. Außerdem schrieb er weiterhin Artikel für den Volksstaat. Der stellvertretende Redakteur Wilhelm Bloß äußerte sich später mit Blick auf Liebknechts Artikel, dass er daraus mehr als 100 Majestätsbeleidigungen habe streichen müssen. Um Liebknechts politische Aktivitäten und die Situation der Sozialdemokraten besser verstehen und einordnen zu können, ist es hilfreich, sich die Situation im Kaiserreich zwischen 1890 und 1900 anzuschauen. 1888 starb Kaiser Wilhelm I. Sein Sohn Friedrich III. Folgte ihm auf den Thron. Er starb nach 99 Tagen Regentschaft. Sein Sohn Kronprinz Wilhelm wurde Kaiser. Reichskanzler war zu diesem Zeitpunkt Otto von Bismarck. Dieser war dem neuen Kaiser zunächst sehr zugetan, da er ebenfalls antiliberale Ansichten vertrat. Doch anders als sein Großvater wollte Wilhelm II. Selbst regieren. Wilhelm I. hatte immer auf die Ratschläge seines Reichskanzlers gehört und war ihnen gefolgt. Wilhelm II. Wollte und tat dies nicht. Er entschied sich für eine schleichende Entmachtung des Reichskanzlers. 1890 wurde Bismarck schließlich als Reichskanzler entlassen. Sein Nachfolger wurde Leo von Caprivi. Dieser allerdings wurde 1895 von Chlodwig von Hohenlohe-Schillingsfürst abgelöst. Die Regierungspolitik Wilhelm II. Lässt sich als neuer Kurs zusammenfassen. Markante Punkte seiner Politik waren ein Wandel der deutschen Außenpolitik sowie ein starker Ausbau der Marine. Des Weiteren hatte sich Kaiser Wilhelm II. Bei Regierungsantritt einem eigenen politischen Programm verschrieben, dem Arbeiterschutzprogramm. Mit diesem Programm wollte er die Arbeiterschaft für sich gewinnen, doch damit stand der Kaiser im Widerspruch zu Bismarck. Für Bismarck waren Sozialdemokraten Reichsfeinde, und so versuchte der Reichskanzler ihr Erstarken mit allen Mitteln zu verhindern. Eines dieser Mittel war das sogenannte Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, besser bekannt unter dem Namen Sozialistengesetz. Dieses trat im Oktober 1878 in Kraft. Im Einzelnen bedeutete dieses Gesetz für die Sozialdemokraten ein Verbot der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, SAP, sowie ihrer Parteipresse und den SAP-nahen Gewerkschaften. Nachdem 1888 eine Verschärfung des Gesetzes im Reichstag abgelehnt wurde, wurde es im September 1890 endgültig außer Kraft gesetzt. Der Obrigkeit fehlte jetzt die rechtliche Grundlage, um weitere Sanktionen gegenüber der Sozialdemokratie anwenden zu können. Das Sozialistengesetz hatte außerdem nicht dazu geführt, die Sozialdemokratie zu schwächen. Im Gegenteil, die Partei erfreute sich stetig wachsenden Zulaufs. Bei den Reichstagswahlen 1893 erhielten sie mit etwa 23% die meisten Stimmen und trugen damit zu einer starken republikanischen Opposition bei. An dieser Stelle kommt der Tatbestand der Majestätsbeleidigung ins Spiel. Dieser war nämlich hervorragend geeignet, um politisch unliebsame Gegner auszuschalten oder mundtot zu machen. Am 6. Oktober 1895 hielt Wilhelm Liebknecht auf dem Breslauer Parteitag die Eröffnungsrede. In dieser Rede nahm er unter anderem Bezug auf die vor wenigen Wochen gehaltene Rede des Kaisers anlässlich des Sedantags. Bei der Sedantagsrede des Kaisers handelte es sich um einen Trinkspruch, welchen der Kaiser anlässlich eines Paradedinners von sich gab. Der Sedantag war ein inoffizieller Ehrentag im Kaiserreich, an welchem an den Sieg der deutschen Truppen gegen Frankreich im September 1870 bei Sedan erinnert wurde. Der Sieg bei Sedan war ein wichtiger Meilenstein in der Bismarckschen Einigung Deutschlands gewesen. In seiner Rede wandte sich der Kaiser mit ungewohnt scharfen Worten an die Sozialdemokraten. Hierbei nannte er die Genossen eine Rotte von Menschen, nicht wert, den Namen Deutscher zu tragen, und rief dazu auf, einen Kampf zu führen, wieder der hochverräterischen Schar, um uns endlich von solchen Elementen zu befreien. Mehrere monarchistische Zeitungen nahmen den Kaiser beim Wort und schrieben in den folgenden Tagen schwere Schimpftriaden wider die Sozialdemokraten. Als Beispiele seien der Hannoversche Kurier und die Schlesische Zeitung genannt. Liebknecht reagierte mit folgenden Worten auf die kaiserliche Rede. Unter dem Schutze der höchsten Staatsmacht beleidigt man die Sozialdemokratie. Unter dem Schutze der höchsten Staatsmacht und mit Hilfe der Staatsmacht ist der Partei der Federhandschuh hingeworfen worden. Der Federhandschuh zum Kampf auf Leben und Tod. Wohlan, was die Beleidigung unserer Partei betrifft, so stehen wir so hoch, dass... Diese Bezugnahme auf die kaiserliche Rede sollte ihm wenige Tage später zum Verhängnis werden.
Bereits einen Tag später, am 7. Oktober 1895, schrieb die Schlesische Zeitung über die Rede Liebknecht und druckte sie im Wortlaut ab. An dieser Stelle muss kurz angemerkt werden, dass es sich bei der Schlesischen Zeitung um eine monarchistische und reaktionäre Zeitschrift handelte. Kurz später wurde Liebknecht von der Gerichtsstelle vorgeladen und vernommen. Am 15. Oktober verfasste die Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift. In dieser Anklageschrift wird Liebknecht vorgeworfen, auf dem Breslauer Parteitag mit folgenden Worten den Kaiser beleidigt zu haben. Unter dem Schutze der höchsten Staatsmacht beleidigt man die Sozialdemokratie. Unter dem Schutze der höchsten Staatsmacht und mit Hilfe der Staatsmacht ist der Partei der Federhandschuh angeworfen worden. Der Federhandschuh zum Kampf auf Leben und Tod. Wohlan, was die Beleidigung unserer Partei anbetrifft, so stehen wir so hoch, dass... Im Ermittlungsergebnis ist vermerkt worden, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass mit höherer Staatsmacht der Kaiser gemeint war. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass vor dem Parteitag allerhöchste Kundgebungen gegen die Sozialdemokratie erfolgt waren. Der erste Staatsanwalt beantragte ein Hauptverfahren vor der Strafkammer des Königlichen Landgerichts. Die Verhandlung fand am 14. November 1895 in Breslau statt. Angeklagt wurde Liebknecht vom ersten Staatsanwalt des Königlichen Landgerichts. Den Vorsitz der Verhandlung führte der Landgerichtsdirektor Lindenberg. Die Vertretung der Anklage übernahm der Staatsanwalt Dr. Keil. Liebknecht wurde durch den Rechtsanwalt Freudenthal aus Berlin vertreten. Die Öffentlichkeit durfte entgegen der gängigen Praxis in einem Majestätsbeleidigungsprozess am Prozessgeschehen teilnehmen. Gleich zu Beginn der Verhandlung bekennt sich Liebknecht als nicht schuldig. Er rechtfertigt seine Rede unter anderem mit den Worten: Die Kriegserklärung der feindlichen Parteien musste beantwortet werden und nun gilt es, die richtigen Worte zu finden. Als Beispiel nannte Liebknecht in seiner Verteidigungsrede Artikel aus der Schlesischen Zeitung vom 8.9. desselben Jahres und des Hannoverschen Kurier. Die Schlesische Zeitung hatte mit eindeutigem Bezug auf die Rede des Kaisers am Sedantag zu einem Vernichtungskampf gegen die Sozialdemokraten aufgerufen. Diese eine verworrene Rotte genannt und die Staatsmacht dazu aufgefordert, sie auch ohne das Gesetz genau zu nehmen, länger in Haft zu stecken. Der Hannoverische Kurier war in seiner Wortwahl noch eindeutiger. Hier wurden die Sozialdemokraten als Enttarnte ohne Recht auf menschliche Behandlung beschrieben, die man als Untergeordnete zu behandeln habe und wie giftiges Ungeziefer ausrotten müsse. Als führendes Parteimitglied konnte Liebknecht nicht anders, als die Akteure scharf zu kritisieren. Nur auf diese habe er sich bezogen, argumentierte er. Liebknecht wollte kein Teil der Majestätsbeleidigungsepidemie sein, die sich seit der Sedanrede des Kaisers gegen die Sozialdemokraten richtete. Als Beispiel sei hier der Prozess gegen drei sozialdemokratische Redakteure. Diehl und Fund, sie waren beide vom Vorwärts, und Rautmann, er war vom Volksblatt, genannt. Diehl, Fund und Rautmann hatten zum Sedanfest Artikel geschrieben, die den deutschen Militarismus und die deutsche, schneidige, aufgeputzte Bourgeoisie scharf angingen. Sie würden Gebete zum Gott des Friedens lallen und dabei barbarische Jubelfeste anrichten, um blutige Siege über ihre Mitmenschen und Mitchristen zu feiern. Sicherlich eine harsche Wortwahl, aber mit keinem Wort wird der Kaiser in dem Artikel erwähnt. Vielmehr werden die Redakteure verurteilt, weil der Kaiser als oberster Heerführer galt und somit der Heuchlerei bezichtigt worden war. Angesichts der Vielzahl an Verurteilten war es nicht unwahrscheinlich, dass als bald hochrangige Mitglied der SPD unter anderem Liebknecht ebenfalls der Majestätsbeleidigung bezichtigt werden würde. Liebknecht selbst sagte dazu während seines Prozesses: Ich möchte nicht im Feuer der Rede die Grenzlinie, die ich zog, überschreiten. Damit meinte er die Mäßigung, der er sich nach der gescheiterten Anklage wegen Majestätsbeleidigung aus dem Vorjahr unterzogen hatte. Deutsche Gerichte waren in der Kaiserzeit generell eifrig bei der Verfolgung von Majestätsbeleidigungen. Bis 1900 gab es eine Vielzahl an Majestätsbeleidigungsprozessen und auch zahlreiche Gesetze und Bestimmungen, die sich auf den Tatbestand der Majestätsbeleidigung sowie auf dessen Auslegung und Auswirkungen bezogen. Zu diesen Gesetzen gehören zum Beispiel das Reichspresserecht von 1874, die Strafnovelle von 1876, aber auch das Sozialistengesetz und die Umsturzvorlage von 1894-95. Die Bestimmungen der Majestätsbeleidigung waren sehr gut dafür geeignet, um unliebsame Gegner auszuschalten oder sie mundtot zu machen, wie zum Beispiel die Sozialdemokratie bzw. die Sozialdemokraten. Nicht nur deswegen wählte Liebknecht seine Worte mit Vorsicht. Ein weiterer Grund war, dass die sozialistische Zeitung Vorwärts auch unter Verdacht stand, den Kaiser zu beleidigen. Diesen Verdacht fasste Liebknecht selbst jedoch als Beleidigung auf. Die Situation schien ähnlich der, die vor der Entlassung Bismarcks und zur Zeit des Sozialistengesetzes herrschte. Durch die Aufhebung des Gesetzes wurden sozialistische Zeitungen zwar wieder legal, aber im Vergleich hatte sie für die Sozialdemokratische Partei und Liebknecht nicht viel verändert. Wurden sie vor 1890 durch das Sozialistengesetz kontrolliert, so standen sie jetzt verschärft unter der Beobachtung ihrer politischen Gegner. Texte und Reden deutete die politische Gegnerschaft, wie sie wollte. Ein Auszug aus der Rede ist: Unter dem Schutze der höchsten Staatsmacht beleidigt man die Sozialdemokratie, unter dem Schutze der höchsten Staatsmacht und mit Hilfe der Staatsmacht ist der Partei der Federhandschuh hingeworfen worden, der Federhandschuh zum Kampf auf Leben und Tod. Um diesen Auszug ging es auch in der Verhandlung. Die Staatsanwaltschaft deutete diesen Auszug der Rede so, dass unter dem Schutze des Kaisers strafbare Handlungen und Beleidigungen ausgeübt wurden. Sie warfen Liebknecht sogar vor, dass er direkt den Kaiser gemeint hatte. In der Verhandlung stellte der Staatsanwalt konkrete Fragen. Die Fragen des Staatsanwaltes gegen Liebknecht waren unter anderem, wer denn für ihn die höchste Staatsmacht wäre und warum er denn sagte, es soll kommen, wer will, sie könnten die Sozialdemokraten nicht treffen, weil sie zu hoch stehen. Liebknecht erklärte, er habe gemeint, dass trotz allen Steinen, die die Sozialdemokratie in den Weg gelegt werden würde, einschließlich eines Parteiverbots, diese beständig stärker werden würde. Verdächtig war auch, dass der Vorwärts, in dem Liebknecht Chefredakteur war, den genaueren Wortlaut der Rede verändert hatte, angeblich aus Vorsicht, damit die Zeitungen nicht direkt auch verboten wurden. Liebknecht war auf einigen Fragen der Staatsanwaltschaft sehr unvorbereitet und machte sich auch dadurch verdächtig. Eine Antwort auf eine Frage des Staatsanwaltes war, Zitat Liebknecht: Die höchste Staatsmacht ist nicht der Kaiser. Der Begriff ist ein viel weiterer. Ich will aber nicht verhehlen, dass ich bei dieser Wendung allerdings an den Kaiser gedacht habe. Weiterhin sah sich Liebknecht immer noch als Opfer und meinte indirekt, dass er selbst und auch seine Genossen hier beschämt und vor allem unschuldig der Beleidigung bezichtet wurden. Dies wird klar ersichtlich aus weiteren Aussagen von Liebknecht. Dieser sagte im Prozess: Ich kenne kein anderes Land außer Deutschland, in dem der Parteikampf mit solchen Waffen ausgeübt wird. Wir werden als Personen zweiter Sorte und als untergeordnete Wesen angesehen, die aus sozialer und kulturellen Sachen ausgeschlossen werden. Aller Rechte beraubt, die mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden müssen. Auf die Frage des Vorsitzenden, warum viele Personen dies als Beleidigung ansahen und er und seine Genossen nicht, antwortete Liebknecht mit den folgenden Worten: Meine Parteigenossen haben eine so gute Schulung und politische Bildung, dass sie meine Worte nicht missverstehen konnten und sie so auffassten, wie sie gesprochen und gemeint waren. Im Vordergrund belasteten diese Fragen Liebknecht sehr. Aber bei einigen Punkten stand er auch eindeutig als Opfer einer Beschämung da. Liebknecht äußert sich deutlich: Niemand, der mich für zurechnungsfähig hält, kann mir zutrauen, dass ich und noch dazu bei dieser Gelegenheit von dem Kaiser einen solchen Ausdruck gebraucht haben könne. Es wäre der helle Wahnsinn gewesen. Der Staatsanwalt sagte: Die schärfere Deutung ist folgende. Es handelt sich, wenn der Angeklagte von der höchsten Staatsmacht spricht, um preußische Verhältnisse. Dem Angeklagten ist bekannt, dass in Preußen die Vollgewalt der Staatsmacht dem König zusteht. Es ist ihm weiter bekannt, dass der König durch die preußische Verfassung als unverletzlich hingestellt ist. Doch die Belastung reichte aus, um ihn als Täter zu überführen und dadurch ihn klar der Beschämung und Beleidigung zu bezichtigen. Insgesamt wird deutlich, dass Liebknecht gar nicht vorhatte, den Kaiser zu beleidigen. Es kommt dennoch zu einer Invektive. Die Äußerung Liebknechts wird als kritisch erachtet und es kommt zu einer Reaktion. Die Reaktion war in diesem Fall der Prozess und die Verurteilung von Liebknecht. Der Prozess löste allerdings eine weitere Reihe von Reaktionen aus, wie zum Beispiel Berichterstattungen, die wir später noch einmal beleuchten werden. Vorerst kommen wir aber noch auf das Urteil zu sprechen. Am 27. November 1895 traf das Urteil gegen Liebknecht in Berlin ein. Daraus geht hervor, dass er sich bei der fragwürdigen Stelle um eine Majestätsbeleidigung in zweifacher Richtung handelt. Liebknecht gab an, dass ihm sowohl die Geschehnisse des Parteitages als auch die kaiserliche Rede zum Sedantag 1895 im Wortlaut in alle ihre Einzelheiten bekannt seien. Aber dennoch bekannte er sich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Der Vorwurf der direkten Majestätsbeleidigung wurde zwar fallen gelassen, doch die Richter verurteilten Liebknecht zu 4 Monaten Gefängnis und zur Zahlung der Verfahrenskosten, da es eine indirekte Beleidigung war. Sie begründeten ihr Urteil unter anderem dadurch, dass die ganze Kundgebung des Angeklagten sich direkt an ein Publikum wandte, das vorher die Kundgebung des Kaisers gehört hatte und diese im sozialdemokratischen Sinne auffasste. Ein Zweifel bei dem Publikum nicht darüber bestehen konnte, dass mit dem Satz "unter dem Schutze der höchsten Staatsmacht beleidigt man die Sozialdemokraten" nicht bloß eine Partei gemeint war. Bei der Festsetzung der Strafe bezogen die Richter neben Liebknechts Vorstrafregister und seiner wichtigen Position innerhalb der Sozialdemokratischen Partei auch sein hohes Alter mit ein. Liebknecht war zu Beginn des Prozesses immerhin schon 70 Jahre alt.
Bei den Verhandlungen waren viele Journalisten von den unterschiedlichsten Zeitungen anwesend. Sie alle berichteten über das Prozessgeschehen. Die liberale Breslauer Zeitung berichtete als eine von vielen über den Prozess. Neben meiner Schilderung des Prozesses und der Wiedergabe des Urteils bezog sie am Ende ihres Artikels eine klare Position. Es wird deutlich gemacht, dass man die Strafe für zu gering hielt und sich fragte, warum Liebknecht nicht härter bestraft wurde. Der letzte Satz des Artikels lautete: Innerhalb der Zuhörerschaft hätten sich genug Personen befunden, die keinen Zweifel gehabt hätten, dass die inkriminierten Äußerungen zugeschrieben werde, nicht bloß den Beleidigern. Aber nicht nur die liberale Breslauer Zeitung schilderte das Prozessgeschehen und bewertete es. Auch die Zeitung der Sozialdemokraten, der Vorwärts, schrieb über den Prozess gegen Liebknecht. Da dieser selbst Chefredakteur des Vorwärts war, wird auf dessen ersten Artikel zum Prozess an dieser Stelle genauer eingegangen. Am 13. Oktober berichtet der Vorwärts erstmals in überraschtem Tonfall über die gerichtliche Vorladung Liebknechts. In diesem Artikel wird berichtet, auf dem Breslauer Parteitag habe es eine überwältigende Polizeipräsenz gegeben. Die Tonlage dieses Artikels ist beinahe spöttisch, da, so das Blatt, während der Rede kein Polizist gegen die Rede protestiert hatte. Überhaupt seien die Sozialdemokraten im Vorhinein durch die Polizei gewarnt worden, dass bei dem kleinsten Hinweis auf ausländische Reden auf dem Parteitag oder auf eine gegen geltende Gesetze verstoßene Rede die Polizisten den Parteitag auflösen würden. Eine Drohung, der die Polizei keine Taten folgen ließ. Dieser Artikel des Vorwärts stellte seinem Leser also eine Frage: Weshalb dann Liebknecht angezeigt worden war, wenn doch hunderte Polizisten seine Rede gehört hatten, ohne einzugreifen? Im Verlauf der Berichterstattung des Vorwärts in den folgenden Tagen wird deutlich klar, dass sich die Sozialdemokraten als Opfer einer staatlichen Diskriminierung sahen. Besonders oft fiel hierbei der Begriff Septemberkurs. Der Septemberkurs stand für eine verstärkte Diskriminierung der Sozialdemokratie, sowohl der Partei als auch ihrer Mitglieder und parteieigenen Presse. Dies zeigte sich durch häufige Hausdurchsuchungen der Wohnungen der Sozialdemokraten sowie ihrer Parteiräumlichkeiten, teilweise bis hin zur zwischenzeitlichen Auflösung einzelner Verbände wegen Verstößen gegen Verordnungen, die keine der im Reichstag vertretenen Parteien ernst nahmen. Es handelte sich hier um den § 8 der Verordnung zur Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Missbrauchs des Versammlungs- und Vereinsrechts, nachdem politische Vereine auf keine Weise mit anderen Vereinen gleicher Art in Verbindung treten durften. In den Monaten, die auf die Sedanrede des Kaisers folgten, kam es zu einer wahren Flut an Anklagen wegen Majestätsbeleidigung, die Liebknecht, wie schon erwähnt, als Prozessepidemie bezeichnet hatte. Im Vorwärts fand sich ab Mitte der 1890er Jahre eine Rubrik, die beinahe täglich erschien und sich mit Anklagen wegen Majestätsbeleidigung gegen Sozialdemokraten befasste, ohne dabei allerdings besonders nah ins Detail zu gehen. An dieser Stelle sei gesagt, dass diese in vielen Fällen juristisch unanfechtbar waren. Nicht jeder Sozialdemokrat verstand es, seine Abneigung dem Kaiser gegenüber so gut in Worte zu verpacken, wie Liebknecht es vermochte. Andere Klagen, wie die zuvor beschriebene Klage wegen Majestätsbeleidigung gegen die Redakteure Diehl, Pfund und Rautmann, konnte nur mit einer umfassenden Interpretationsgabe als Majestätsbeleidigung angesehen werden. Auch die Verurteilung Liebknechts ist in diesem Zusammenhang zumindest kritisch zu betrachten. Ähnlich wie der Vorwärts reagierte auch die bürgerliche Vossische Zeitung auf das Urteil. In einem Artikel vom 16. November 1895 beschrieb sie ihr Unverständnis gegenüber der Verurteilung Liebknechts in der, so Zitat, Hoffnung, dass das Urteil vom Reichsgericht zurückgenommen wird. Der Vorwärts zitierte in den Tagen nach dem Urteilsspruch auch zwei weitere Blätter, deren ursprüngliche Artikel nicht mehr aufzufinden sind, nämlich die Berliner Zeitung und die Frankfurter Zeitung. Da der Vorwärts eine klare Agenda hatte, könnten die nachfolgenden Zitate aus dem eigentlichen Kontext genommen worden sein oder gar falsch sein. Es ist nicht gesichert, ob beide Zeitungen die Verurteilung Liebknechts tatsächlich so scharf kritisierten, wie es der Vorwärts ausdrückte oder erscheinen ließ. In den Zitaten durch den Vorwärts wirkt es, als hätten beide Zeitungen, Berliner Zeitung und Frankfurter Zeitung, Angst vor einer mit dem Urteil einhergehenden Strafrechtsverschärfung. Wenn tatsächlich die bloße Erwähnung oder gar der indirekte Bezug zum Kaiser in einem kritischen Artikel bereits als Majestätsbeleidigung ausgelegt werden konnte, würde das einer Einschränkung des Presserechts gleichkommen. Ich selbst gehe nach eingehendem Studium davon aus, dass es unter Liberalen durchaus mehrere Kritiker der Verurteilung gab. Als Beispiele gelten die Vossische Zeitung und der im späteren Verlauf des Podcasts erwähnte Abgeordnete Konrad Hausmann von der Demokratischen Volkspartei. Auch hätte es für die Redakteure des Vorwärts wenig Sinn ergeben, eine andere Zeitung bewusst falsch zu zitieren, da davon auszugehen ist, dass die falsch zitierten Blätter eine Richtigstellung gefordert hätten und es zu einer Klage hätte kommen können. Aus diesen Gründen wird im Folgenden auf Artikel der Frankfurter Zeitung und der Berliner Zeitung gemäß der Version des Vorwärts eingegangen. Die Frankfurter Zeitung war demnach in ihrer Kritik noch deutlicher als die Vossische Zeitung. Sie bezichtigte die deutsche Justiz indirekte Tendenziosität, da jüngste Verurteilungen oft aufgrund der politischen Ausrichtung der Verurteilten zusammenhingen. Bei fast allen Majestätsbeleidigungsprozessen der vergangenen Monate ist auf die politische Tendenz der Angeklagten bzw. der von ihnen vertretenen Blätter das Hauptgewicht gelegt worden, wird das Blatt durch den Vorwärts zitiert. Auch die Berliner Zeitung zog einen interessanten Vergleich. Zur selben Zeit wie Liebknecht wurde ein Redakteur der antisemitischen Zeitung, Deutscher Michel, in Berlin verurteilt, weil dieser es in einem Artikel so aussehen ließ, als würde die deutsche Kaiserin den Baron Rothschild stark begünstigen. Eine Anschuldigung der Günstlingswirtschaft war mit Sicherheit Majestätsbeleidigung, weshalb der Redakteur zu 2 Monaten Festungshaft verurteilt wurde. Die Befürchtung dieser Blätter, durch das Urteil zur Majestätsbeleidigung würde die Pressefreiheit eingeschränkt werden, hatte durchaus ihre Begründung. Dass Zeitungen ebenfalls verklagt werden konnten, war damals ebenso klar, wie es heute klar ist. Auch heute kann ein Blatt Menschen gleich ihrer gesellschaftlichen Stellung nicht einfach direkt beleidigen. Pressefreiheit bedeutet nicht, dass Zeitungen über dem Gesetz stehen oder stünden. Als Beispiel dafür kann man den Prozess Springer Verlag gegen Kachelmann aus dem Jahr 2018 sehen, in dem der ehemalige Wettermoderator erfolgreich wegen Verleumdung und Hetzkampagne auf Schadenersatz geklagt hatte. Dennoch ließ der Vorwurf der Majestätsbeleidigung mehr Spielraum für das Gesetz. Daher sahen auch eher bürgerliche Zeitungen in dem Urteil einen Präzedenzfall für eine klare Verschärfung der Rechtslage. Den schieren Einfluss, den der Majestätsbeleidigungsparagraf auf die Pressefreiheit hatte, kann man an einem anderen Beispiel sehen. In den Tagen nach Liebknechts Verurteilung kam es zu einem anderen Prozess gegen den Redakteur Dr. Friedrich Förster von der Ethischen Zeitung, einer christlich-liberalen Zeitung. Dieser hatte sich betrübt über die Rede des Kaisers zum Sedanfest geäußert. Es sei, so Zitat, traurig, dass sich der Kaiser über eine große Partei seines Landes so äußerte. Das allein reichte aus, um den Redakteur der Majestätsbeleidigung anzuklagen und ihn zu verurteilen. In den Tagen nach Liebknechts Verurteilung kam es zu einem anderen Prozess gegen den Redakteur Dr. Friedrich Förster von der Ethischen Zeitung, einer christlich-liberalen Zeitung. Dieser hatte sich betrübt über die Rede des Kaisers zum Sedanfest geäußert. Es sei, so Zitat, traurig, dass sich der Kaiser über eine große Partei seines Landes so äußerte. Das allein reichte aus, um den Redakteur der Majestätsbeleidigung anzuklagen und ihn zu verurteilen. Auch im Ausland erregte der Fall Aufsehen. Linke und liberale politische Kräfte wie die Fabian Society sandten Sympathiebekundungen an Liebknecht. Bemerkenswert war allerdings der Ton, in dem die eher konservativ ausgerichtete Westminster Gazette sich über die deutsche Judikative und ihren Einfluss auf die politische Landschaft in Deutschland ausließ. Das Urteil wird als ungeheuerlich beschrieben, eine klare Einschränkung der Rede- und Pressefreiheit, ein klarer Angriff auf die Freiheit der politischen Opposition im Kaiserreich. Sicherlich zogen britische Blätter gerne über Deutschland her, seit im Zuge geopolitischer Spannungen, namentlich dem deutschen Anspruch, zur stärksten Seemacht der Welt aufzusteigen, Deutschland vom ehemaligen Verbündeten zum ernsthaften Konkurrenten geworden war. Trotzdem ist es erstaunlich, dass ein klassischer Prozess wegen Majestätsbeleidigung selbst in Großbritannien zu einer deutlichen Reaktion führte. Bei den Klagen gegen Sozialdemokraten kam des Öfteren ein juristischer Kniff zur Anwendung, den es auch heute noch gibt, den Dolus Eventualis, zu Deutsch Eventualvorsatz. Dieser besagt, dass eine willentlich in Kauf genommene Straftat genauso hart bestraft werden kann wie die Straftat an sich. Dabei muss allerdings das Gericht beweisen, dass die Straftat mit voller Absicht in Kauf genommen wurde. Dieser Eventualvorsatz war es auch, dem Liebknecht zum Opfer fiel. Die Richter argumentierten, dass er sich zwar so geschickt ausgedrückt hatte, dass eine Majestätsbeleidigung in direktem Sinne nicht in Frage kam, sich jedoch hätte sagen müssen, dass seine Wortwahl, als er sich auf die höchste Staatsmacht bezog, an ein sozialdemokratisches Publikum gerichtet hatte, welches die Äußerungen, so die Richter, in ihrem Sinne auffassen würde. Hierbei sieht man zumindest eine gewisse Voreingenommenheit, die gegenüber den Sozialdemokraten herrschte. Folgt man dieser Argumentation, kann man allerdings feststellen, dass die Genossen damals in ihrer Mehrheit klar republikanisch eingestellt waren und die herrschaftlichen Verhältnisse damit ablehnten. Hierbei lässt sich auch feststellen, weshalb die Sozialdemokraten und auch einige Bürgerliche das Gesetzesurteil als eine Gefahr ansahen. Liebknecht hatte während des Prozesses ausgedrückt, dass es nach diesem Urteil nur noch eines ihm feindlich gesinnten Stalkers bedürfe, der ihm eine Äußerung im Munde verdrehte und ihn aufgrund dessen anklagte, um ihn zu verurteilen. Das wäre allerdings ein scharfer Angriff auf die Meinungsfreiheit. Liebknecht schloss aus dem Prozessurteil, dass jegliche Kritik an kaiserlichem Verhalten nunmehr als Majestätsbeleidigung angesehen werden könne. So wäre die Oppositionsarbeit ungemein erschwert gewesen. So argumentierte auch der Vorwärts. Anhand der Häufung der Majestätsbeleidigungsprozesse der umliegenden Wochen und Monate sei eine erneute Verfolgung der Sozialdemokratie auszumachen. Nachdem die Regierung bemerkt habe, dass die Partei trotz des Sozialistengesetzes bis 1890 Zulauf hatte und nun im Begriff war, zur stärksten Partei im Reichstag zu werden, wolle man die Partei nun durch Verhaftungen und Einschüchterung aufhalten. So zumindest argumentiert das Blatt. Eine gewisse Tendenziosität deutscher Gerichte lässt sich angesichts der angesprochenen Urteile nicht leugnen. Dies wurde auch Gegenstand einer längeren Parlamentsdebatte zwischen dem Abgeordneten Hausmann von der Demokratischen Volkspartei, Liebknechts Parteifreund August Bebel und Justizminister von Schönstatt, etwa einen Monat nachdem Liebknecht verurteilt worden war. Hausmann und Bebel warfen hierbei der deutschen Justiz Tendenziosität vor. Hausmann selbst warf der Regierung vor, die Sozialdemokraten durch die Verschärfung der Rechtsprechung indirekt zu stärken. Er sagte, dass bei der prompten Art von Haft und Urteil es merkwürdig hervorgetreten sei, dass es eine Klassenjustiz gab. August Bebel schlug in dieselbe Kerbe. Er warf dem Justizminister vor, dass Leute beim Verdacht auf kleinste Verbrechen, auf die geringere Gefängnisstrafen standen und bei denen kein Fluchtverdacht bestand, bei Nacht und Nebel aus ihren Betten geholt wurden und in teilweise monatelanger Untersuchungshaft sitzen mussten. Hierbei wird das Beispiel des Abgeordneten Hammerstein von der Deutsch-Konservativen Partei erwähnt. Hammerstein hatte sich im Frühjahr 1895 der Bestechung und Veruntreuung von Geldern schuldig gemacht. Obwohl die Vorwürfe gegen ihn schon länger in der Luft standen, wartete die Justiz ab und Hammerstein nutzte dieses Zeitfenster aus und floh nach Griechenland. Erst im September desselben Jahres wurde er festgenommen. Allerdings erst nachdem der Justizminister unter dem Druck der SPD und der Fortschrittspartei einen Kriminaloffizier nach Griechenland gesandt hatte. Bebel und Hausmann warfen der deutschen Justiz somit vor, bei Sozialdemokraten sofort und mit aller Härte durchzugreifen, während auf der anderen Seite mit regierungsnahen Personen sehr gnädig umgegangen wurde. Schönstedt verweigerte zwar die grundsätzliche Anschuldigung, auch konnte er, was den Fall Hammerstein betraf, erklären, dass die zuständige Staatsanwaltschaft nichts unternommen hatte, weil Hammerstein eine Gegenklage gestellt hatte. Allerdings antwortete er nicht auf die Anschuldigung, dass bei Regierungsgegnern schneller und härter durchgegriffen wurde. Des Weiteren verteidigte er die häufiger vorkommenden Majestätsbeleidigungsprozesse gegen Sozialdemokraten. Sie seien einfach nur das Resultat der tatsächlich häufiger vorkommenden Vergehen. Aber er gab, wenn auch indirekt, eine Unterscheidung bei Majestätsbeleidigungsprozessen zu. Er sagte, dass Majestätsbeleidigungsprozesse gegen weniger Gebildete, die vielleicht einfach nur eine unüberlegte Äußerung getätigt hatten, besser weniger verfolgt werden sollten, während bei Klagen gegen Sozialdemokraten davon auszugehen sei, dass diese aus voller Absicht die inkriminierenden Worte gewählt hatten. Er gab also durchaus zu, dass eher Sozialdemokraten wegen Majestätsbeleidigung verfolgt und bestraft wurden. Um auf die anfangs gestellte Frage, wurde der Vorwurf der Majestätsbeleidigung benutzt, um politische Gegner im Kaiserreich mundtot zu machen, zurückzukommen, lässt sich zusammenfassend feststellen, dass es sich bei der Zeit zwischen 1890 und 1900 um eine, wie Liebknecht sagte, Majestätsbeleidigungsprozessepidemie handelte. Es war eine Zeit des Umbruchs und der Veränderung, auf die sich die Kaisertreuen nicht einlassen wollten. Viele, die das bestehende System kritisierten und es verändern wollten, wurden zum Opfer des Majestätsbeleidigungsparagraphen. Bei einigen der Angeklagten suchte man regelrecht nach Fehlern. Bei Liebknecht selbst wurde eine ganze Rede lediglich auf zwei Sätze heruntergebrochen. Auf dieser Grundlage wurde er überführt und bestraft. Es wird auch deutlich, dass der Fall Liebknecht zur damaligen Zeit kein Einzelfall war. Es muss allerdings auch festgehalten werden, dass Liebknecht nicht aus reinster Willkür angeklagt und bestraft wurde. Auch seine Gegner hatten sich an bestehende Gesetze zu halten und auch sie gingen davon aus, dass er es gerade durch seine wichtige Position innerhalb der Sozialdemokratischen Partei hätte besser wissen müssen, als den Kaiser indirekt zu beleidigen. Eindeutig erkennbar ist auch die Unverhältnismäßigkeit bei solchen Urteilssprüchen. Sozialdemokraten wurden für verhältnismäßig geringere Vergehen schwerere Strafen auferlegt, da es sich bei ihnen um schwerere Gegner des Kaisers handelte. Deshalb lässt sich auch durchaus sagen, dass zumindest in einigen Fällen die Majestätsbeleidigung genutzt wurde, um einzelne Personen mundtot zu machen oder auch einzuschüchtern. In Bezug auf das Konzept der Invektivität lässt sich festhalten, dass man im Fall Liebknecht durchaus von einer Invektive sprechen kann. Diese nahm ihren Anfang mit der Rede Liebknechts auf dem Parteitag der Sozialdemokraten und wurde durch die monarchietreue Presse als eine Beleidigung des Kaisers aufgefasst. Im Anschluss daran kam es zum Prozess und einer Flut an Reaktionen. Diese reichte sogar so weit, dass die ausländische Presse über den Fall berichtete.